So, ja, eben sind wir wieder hier bei Webradio Flora. Sonntag beim, ja, doch nicht so schönen Wetter, aber bei Hottes Kummerkasten Spezialsendung. Und da freut mich, dass ihr hier zahlreich zuhört. Und deswegen werde ich das auch gleich weiter wiedergeben an der lieben Manu. Und die wird weiterhin den Herrn Professor Wangerau befragen. Viel Spaß.
Dankeschön, Hotte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie natürlich nicht mitbekommen, und das ist vielleicht ganz gut so, dass wir uns natürlich neben der Live-Zuschaltung auch miteinander unterhalten.
Und das ist viel interessanter, Manu.
Professor Wangerau und ich haben so einige Themen in dieser Nebenbei-Unterhaltung nochmal wieder gefunden, die ich auch ganz gerne mit euch und Ihnen teilen würde. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass eigentlich die Antragszahlen, es hat ja damals einen Forschungsbericht in Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, gerade bezogen auf diese Stiftung gegeben, in diesem Forschungsbericht, das ist der 466. Sind ja viele, viele Zahlen, da ist ja auch der Königsteiner Schlüssel angewandt worden, woraus also dann in ungefähr und in etwa ausgerechnet wurde, mit wie viel Antragszahlen man pro Bundesland rechnen könnte. Sie kennen sicherlich diesen Forschungsbericht, Herr Professor.
Am Rande. Ich könnte ihn jetzt nicht referieren, aber ich habe ihn mitbekommen. Wir haben ihn auch bekommen von der Geschäftsstelle.
Ja. Ich habe also mich damit sehr, sehr lange beschäftigt und habe natürlich dann auch mir parallel die Zahlen geholt. Das ist allerdings, muss ich gestehen, schon 2 Jahre her. Ich gehe also jetzt noch mal ein bisschen zurück und ich war überrascht, dass zum einen die geschätzten Zahlen bei weitem übertroffen wurden und dass aber wieder andersrum in einigen Bundesländern die Zahlen bei weitem überhaupt nicht erreicht waren. Und ich habe mich dann wirklich viel mit Menschen, die mit dieser Materie betraut sind, unterhalten und habe also feststellen müssen, es lag daran, dass also nicht ausreichend Öffentlichkeitsarbeit gemacht worden ist. Das heißt, die Stiftung war 2017, 2018, 2019 immer noch nicht so publik, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, viele Menschen wussten es noch nicht. Dann kam dazu, dass also die viele Betroffene gesetzliche Betreuer haben. Anlauf- und Beratungsstellen haben sich sehr, sehr bemüht, die gesetzlichen Betreuer auf die Stiftung Anerkennung und Hilfe aufmerksam zu machen, darum zu bitten, zu schauen, ob Menschen, die in ihrer Betreuung stehen, für eine Anerkennungsleistung in Frage kommen könnten. Ich kann es nur für Schleswig-Holstein sagen. Ich weiß, dass unsere Anlauf- und Beratungsstelle, damit verrate ich kein Geheimnis, 600 Briefe an gesetzlich bestellte Betreuer geschrieben hat. Zurück auf diese 600 Briefe, ich glaube, es waren 10%, nein, 1%, Entschuldigung, 1%. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, neben der biologischen Uhr, die ja also wirklich sehr laut tickt, weil wir haben es ja mit bestimmten Jahrgängen zu tun, mit Menschen, die körperlich nicht mehr die gesündesten sind und dann unter Umständen eben auch über die gesetzliche Betreuung keine Unterstützung haben, das finde ich persönlich erbärmlich. Und ich würde gerne mal von Ihnen Ihre Meinung hören, Herr Professor Wangerau. Was denken Sie?
Ja, ich finde das auch erschreckend wenig, dass die Schätzungen so niedrig oder so falsch niedrig waren. Das überrascht mich jetzt zum Beispiel, nachdem wir tiefer eingestiegen sind in die historische Arbeit, weniger, aus einem ziemlich einfachen Grund, wenn man es hinterher weiß. Wir sind bislang von viel zu wenig Einrichtungen, die es auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und der früheren BRD, der alten BRD gab, ausgegangen. Unsere Forschungspartner im Projekt aus Berlin vom Deutschen Institut für Heimerziehung. Die haben einen Einrichtungsatlas erarbeitet und in denen arbeiten wir auch sukzessive Berichte von Betroffenen in unserem Zeitzeugenportal ein, die von Einrichtungen berichten. Oder wir haben die Anlauf- und Beratungsstellen angeschrieben und gefragt, welche Einrichtungen sind denn bei euch genannt worden und aufgetreten? Ja. Und wir haben allein schon jetzt in einem Bruchteil der Einrichtungen, die im Atlas stehen, schon über 900 Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in der BRD und DDR. Und wenn man sich die Karte, die wir da erstellen, anguckt, dann sind große Bereiche Deutschlands noch überhaupt nicht erfasst. Das heißt, es werden nochmal unheimlich viele Einrichtungen dazukommen. Wir sind also lange von viel zu wenig Menschen, die es betrifft, ausgegangen. Das ist der berühmte Eisberg, von dem immer alle sprechen, also das genau. Bild des Eisbergs. Man sieht die wenigen Betroffenen in den prominenten Einrichtungen, die es auch in die Medien geschafft haben, die sind oberhalb der Wasserfläche. Aber der große Teil des Eisbergs, das sind all die Menschen, die bisher auch überhaupt keine Sichtbarkeit und Öffentlichkeit hatten, weil ihre Einrichtungen nicht in der sichtbaren Öffentlichkeit standen. Und ich glaube, all diese Menschen, das hat man unterschätzt. Und jetzt muss man einfach dem neuen Wissen Rechnung tragen und mit mehr Anträgen rechnen, würde ich sagen.
Ich meine, eigentlich ist das, lässt es gar keinen anderen Rückschluss als das, was Sie gesagt haben, zu. Wenn man überlegt, dass das damalige System, wir beziehen es mal auf die rein erzieherischen Unterbringungen, in Anführungsstrichen, mit Erziehung gar nichts zu tun hatte, sondern da ging es um Verwahrung, nach dem damaligen Menschenbild, das man hatte. Und das Menschenbild war ja mit Kriegsende nicht ein anderes als zu Zeiten des Krieges. Das heißt also, man hätte eigentlich davon ausgehen müssen, dass diese Situation, diese Geschehnisse flächendeckend in allen Einrichtungen, sei es eben Einrichtungen der Jugendhilfe, sei es Behinderteneinrichtungen, sei es eben Einrichtungen der Psychiatrie oder eben Einrichtungen, auch die Gehörloseneinrichtungen gehören ja zu den Einrichtungen der Behindertenhilfe. Es hat überall eigentlich im Grunde das gleiche System stattgefunden.
Der Blick auf die Kinder war in der Zeit so ein, Kollegen bezeichnen das immer als Defizitblick. Damit ist gemeint, dass Kindern in solchen Einrichtungen von vornherein einmal gesagt wurde, aber auch im Denken der Betreuer es vorherrschte, dass aus denen, wie man immer man das verstehen will, nichts wird und deshalb auch eher verwahrt wurde als erzogen. Und wenn erzogen, dann war das Erziehungsziel die Disziplin. Das ist ja per se kein absurder Gedanke und auch heute erzieht man Kinder zu Disziplin, aber die Form und Mittel, dieses Ziel zu erreichen, die waren eben auch noch von Gewalt geprägt. Liebevolle Hinwendungen, sondern Gewalt und Strenge war das Schlagwort für viele dieser Einrichtungen. Und das eben tatsächlich, wie ich gerade sagte, flächendeckend im ganzen Land. Kleine Einrichtungen, große Einrichtungen und eben nicht nur die, salopp gesagt, 5 ganz großen Einrichtungen, in allen anderen sei es gut gewesen. Das ist nicht der Fall.
Ja, also das hätte eigentlich, wie gesagt, es hätte klar sein müssen, auch wenn es selbst zum heutigen Zeitpunkt immer noch geleugnet wird. Und ich schneide gerne mal noch ein anderes Thema an und einfach auch noch mal, um zu hinterfragen, ob Ihnen das schon mal begegnet ist. Ich habe in meiner Beratungsarbeit hier festgestellt, dass es durchaus Menschen gegeben hat in diesen Einrichtungen, das heißt also Erzieher, Sozialarbeiter und so weiter und so fort, die gab es neben all den ungelernten Mitarbeitern auch, die sich gegen dieses System gestellt haben. Und diese Menschen, die sich gegen dieses System gestellt haben, die wurden systematisch fertig gemacht von der Einrichtungsleitung und natürlich auch von dem, was also als Rattenschwanz, Land und so weiter noch hinten dran hing. Sie wurden unter fadenscheinigen Gründen entlassen und wie ein Lauffeuer waren die also wirklich gebrandmarkt und fanden in ihrem Beruf in diesen Einrichtungen keine Stelle mehr. Das heißt, trotz Ausbildung, trotz Studium, was auch immer, haben sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten dürfen, können und mussten dann, ich nenne es jetzt mal Hilfsarbeitertätigkeiten, ohne das jetzt irgendwie abzuqualifizieren. Hilfsarbeiten sind auch ganz, ganz wichtig fürs System, aber im Gegensatz zu ihrer eigentlichen Qualifikation konnten sie nur noch als Hilfsarbeiter außerhalb dieser Systeme tätig sein, haben dadurch natürlich auch sehr, sehr viel geringer verdient und sind heute im Grunde genommen genauso an der Armutsgrenze wie die betroffenen Menschen, die in diesen Einrichtungen gelebt haben, auch. Sind Ihnen solche Fälle begegnet, Herr Professor Fangerau?
Ja und nein. Und das Nein muss ich gleich sagen, weil wir danach nicht am Ende weiter gesucht haben. Wir finden einige Fälle in den Einrichtungen, in den Berichten tatsächlich von solchen Menschen, die gerade in den 50er, 60er Jahren, solche Fälle haben wir in Ost- und Westdeutschland, die begehren auf und sagen, so kann man mit den Kindern nicht umgehen, erleben dann ein Schweigekartell. Das ist so ein Begriff, den wir in der Forschung immer benutzen. Schweigekartell heißt, sie stoßen erstmal nur auf Unverständnis von Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten. Die sagen, ja, nun lass mal, verfolg das nicht zu sehr, verbrenn dir doch nicht den Mund. Und aus diesem Schweigekartell wird dann sehr, sehr schnell so ein Nestbeschmutzer-Dasein. Das ist das zweite Schlagwort aus der Zeit. Diese Menschen gelten als Nestbeschmutzer, wenn sie dann Missstände öffentlich machen. So, und das haben wir in vielen Einrichtungen gesehen. Was wir im Moment nicht leisten konnten, ist das Nachverfolgen solcher Personen, um dann rauszufinden, was aus denen geworden ist. Aber solche Schicksale, wie gesagt, die scheinen immer wieder auf. Wir haben ja, wenn ich das sagen darf, ein Zeitzeugenportal eingerichtet über die Stiftung Anerkennung und Hilfe, bei denen sich Zeitzeuginnen, Zeitzeugen jeder Art melden können oder ihre Geschichte auch anonym abgeben können. Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich hoffe sehr, dass dort auch sich solche Menschen, die vielleicht mal aufbegehrt haben und dann als Nestbeschmutzer persona non grata waren, dass die sich dort vielleicht gemeldet haben. Und andersrum, jetzt vielleicht, wenn das jemand gerade hört und sich nicht gemeldet hat, einfach über die Seiten der Stiftung Anerkennung und Hilfe gehen und vielleicht die eigene Geschichte gerne anonym in das Zeitzeugenportal einstellen. Das Zeitzeugenportal, ich weiß, ich rede gerade so lange, aber das will ich gerade noch sagen, das dient genau dem, so ein Defizit, was wir in der Anlage unserer Studie haben, aufzufangen. Unser Defizit ist, dass wir eben einzelne Einrichtungen sehr genau angucken und die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Einrichtungen angucken, die Lebensumstände angucken, die Institutionen betrachten, die Modelle betrachten. Aber dann aus verschiedenen Gründen, einschließlich Datenschutzgründen, nicht in der Lage sind, Personenschicksale weiter zu verfolgen. Das macht in gewisser Weise aus Datenschutzgesichtspunkten auch Sinn, weil ja manche Betroffenen vielleicht gar nicht möchten, dass sie ungefragt jetzt auf einmal von einem Forschungsteam kontaktiert werden und gesagt wird, ach übrigens, ich habe Ihre Akte als Siebenjähriger in der und der Einrichtung gesehen. So, und um Menschen nicht in so eine Situation zu bringen, haben wir von vornherein gesagt, nein, wir machen einen Schnitt hinter der Einrichtung. Also nicht zeitlich, sondern wir gehen keiner Person nach über die Grenze der Einrichtung, sondern holen uns diese Geschichten näher über das Zeitzeugenportal.
Ja, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es gerade von zumindest einem dieser Betroffenen, über die wir gerade gesprochen haben, gehört wurde. Und ich kann auch diesem Herrn zusichern, dass er den Link für das Zeitzeugenportal von mir bekommen wird. Abschließend, bevor wir nochmal wieder Musik machen, möchte ich bemerken, dass auch das, sage ich mal, was also Anerkennung und so weiter angeht, wurde nicht ausreichend berücksichtigt, dass es eben auch auf der anderen Seite Opfer gibt.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen nochmal wieder Musik und Hotte.
Ja. Ich mische mich wieder Lass ein, laufen. Wunderbar. Wunderbar, also es ist interessant, finde ich cool und ich muss nochmal wieder betonen, immer wieder für neue Einschalter und Einschalterinnen, dass die Manu hier wirklich, ohne der könnte ich die Sendung hier ja nicht machen, aber finde ich klasse und ich finde es auch nochmal von den Herrn Professor Dr. Fangerau, dass er heute hier auch sich Zeit nimmt auf den Sonntagabend und wir machen jetzt, ja, dass ihr auch nochmal ein bisschen entspannt einen Schluck Mucke hier bei Hottes Kummerkasten Spezial. Bis gleich.